So, wir haben wieder die obligatorischen Sekunden gewartet und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu How to Build a Startup Folge Nummer 11 haben wir heute schon. Genau, heute haben wir ein kleines Déjà-vu und zwar haben wir René aus der ersten Folge wieder dabei und es gibt ein bisschen was zu berichten auch zwischen René und mir, die wir zusammen Leadbase und auch ursprünglich mal diesen Podcast hier gestartet hatten. René, stell dich doch erstmal kurz vor.
Moin! Ja, mein Name ist René. Ich bin einer der Mitgründer von Leadbase gewesen und wir haben ja als Piratenschiff schon ein bisschen länger zusammen zu tun gehabt und in der guten alten Zeit, als man noch Büros besuchen durfte, eine ganze Menge Zeit zusammen verbracht, ja.
Ja, das war noch Zeit. Ich weiß noch, wie wir Kaffee gezogen haben an der Maschine zusammen. Also das war.
Ja, vor allen Dingen können wir mal drüber reden, dass der Coworking Space, in dem wir damals quasi bewohnt haben,
heute seinen letzten Tag hat.
Ja. Heute seinen letzten Tag hat, ja, genau. Und völlig abgefahren, ja.
Ja, das ist crazy. Wir haben zweieinhalb Jahre muss ich da drin gewesen sein.
Doch, zweieinhalb Jahre zusammen.
Ja.
Ein Jahr haben wir zusammen im Büro verbracht tatsächlich, also ein bisschen mehr als ein Jahr zusammen im Achterbüro und ansonsten die andere Zeit waren wir hinten und zusammen auf dem Community Space.
Naja, crazy. Zeit fliegen. Mhm. Ja, ich bin damals, ich bin gespannt, wie es jetzt wird. Ich bin damals ja, so wie jetzt auch, im Homeoffice gewesen, hatte da auch mal in meinem Büro und nicht ganz so hergerichtet, wie ich das jetzt hier diesem machen werde. Das hier ist ja immer noch das Provisorium. Und der neue Tisch kommt übernächste Woche, endlich nach 6 Wochen oder so. das ist tatsächlich, ich sagte mir, dass ich das unter anderem deswegen nicht den Tisch früher haben kann, weil der Suezkanal dicht war und die ganzen Teile.
Ich wollte gerade sagen, ja. Schön wegen dem Suezkanal, ich wollte es gerade sagen als Witz, ja.
Und, was? Oh, yo. Hä? Spannend. Meine Mitarbeiterin schrieb mir gerade, dass da noch Favy stand von letzter Woche. Ich habe es aber hier gar nicht gesehen, oder? Hast du es gesehen?
Ja, doch, das stand, am Anfang habe ich es kurz gesehen, irgendwie links, aber da ist mein Stativ dazwischen da irgendwo.
Okay, spannend. Also ich hab das hier nicht gesehen. Aber hier, der ist richtig.
Hey, sehr
genau. Noch
willst
mal kurz
du sagen, warum da Content Sales Sales steht und nicht Lead-Based?
Ja, genau. da kommen wir gleich. Aber erstmal noch zu Ende erzählt. Ich bin gespannt, wie das ist, weil bin ich ins Coworking Space gegangen, weil mir so die Decke auf den Kopf gefallen ist zu Hause. Aber man muss auch sagen, damals habe ich noch für mich gearbeitet, hatte irgendwie kaum Meetings und habe irgendwie nur still und heimlich für mich hin programmiert. War eine andere Situation. Gestern bin ich das erste Mal wieder in einem Büro gewesen beim Kunden und habe danach eine Stunde mehr oder weniger im Stau auf dem Weg nach Hause mir gedacht, gut, dass ich das nicht jeden Tag machen muss. Also ich bin gespannt, wie sich das so wandelt jetzt.
Ich glaube, es nutzt sich schnell wieder ab, ehrlich gesagt. Also diese ganze Geschichte. Ich würde total gerne mal wieder in ein Büro und doof in Anführungsstrichen, ich hätte auch die Möglichkeit, in ein Büro zu gehen, wo andere Menschen sind. Ich mache es dann aber doch in letzter Konsequenz immer nicht. Und keine Ahnung. Ich bin da so hin und her gerissen zwischen. Ich fühle mich hier ganz wohl in meinem goldenen Käfig und es kotzt mich alles nur noch an.
Ja, ich glaube, ein Kollege von mir sagte, dass unter der Woche seine Mitarbeiter wieder ins Büro wollen und nicht Homeoffice machen wollen. Ich sage, ja, das liegt aber auch daran, dass sie sonst keinen Ausweg haben. Klar, das ist das Einzige, wo sie noch hin dürfen, wenn sie raus können. Und das auch nur noch eingeschränkt. Wenn du aber die Möglichkeit hast, irgendwie mit deinem Notebook dich ins Café zu setzen und dort deine Word-Datei zu bearbeiten, dann bist du auch nicht gewillt, unbedingt ins Büro zu müssen. Ich glaube, dass das ist, also mir wird es persönlich immer deutlich und ich glaube auch außerhalb, wenn ich so die äußeren Faktoren betrachte, das wird nicht mehr weggehen.
Das glaube ich auch nicht. Also in letzter Konsequenz wird es nicht mehr weggehen, das stimmt. Ja.
Cool. Da wir schon von Büros und Arbeitsplätzen und in letzter Konsequenz Firmen sprechen. Content That Sells. Es ist so, dass René Leadbase verlassen hat. Und wer mich kennt, wird sich denken schon wieder. tatsächlich habe ich das jetzt schon des Öfteren gehabt, dass Unstimmigkeiten oder ich sag mal verschiedene Lebenswandel die Gründer und das Gründerteam beeinflusst haben. René, Was hat dich dazu bewegt und dich dazu getrieben? Aber ohne, dass du jetzt ins Detail gehen
musst.
Du, ne?
Du und deine Absolut. Nein, Quatsch.
Irgendwann glaubst du schon, dass du selbst das
Problem bist. Ja, das glaube ich dir. Aber deswegen versuche ich das ja jetzt gerade nach Kräften zu entkräften. Nee, natürlich lag es nicht an dir, sondern bei mir war es einfach, wie du schon angekündigt hast, so ein bisschen der Lebenswandel. Ich habe ja vorher in meiner Agentur tatsächlich so viel gearbeitet, dass ich sehr krasse Gesundheitseinschränkungen hatte plötzlich. Also ich habe irgendwie Weihnachten einen Hörsturz gekriegt, der ist immer noch nicht so richtig weg. Und das sind so alles so Themen, die einen dann angeschossen hatten. Und ich habe dann einfach einen Punkt erreicht, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe die letzten 2 Jahre auf immer mehr als einem Projekt gearbeitet, als Freelancer sowieso, aber dann bei SRL und ganz 2020 mit dir halt die Eventgeschichte hochgezogen. Und ab einem gewissen Punkt war einfach Exitus. Und ich habe das gemerkt, dass mein Körper mich halt schrittweise angezählt hat. Und dann war die Entscheidung schmerzhaft, aber schon klar, dass ich sagen muss, okay, ich muss dahin, wo ich jetzt gerade Geld verdienen kann in der Form. Und dann war es für mich halt so ein Prozess, dass ich gesagt habe, ich sag's dir lieber jetzt. Ja, ich habe es dir ja schon zu spät gesagt, also wir haben ja schon eigentlich zu spät drüber gesprochen, also man muss sich vorstellen, wir haben ja quasi zusammen nochmal eine Gesellschaft gegründet, wo wir auch immer noch zusammen drinstecken und eigentlich, wenn wir es richtig gemacht hätten, hätten wir das davor gemacht, das hätte sehr viel Terz und Brennerei erspart, aber so, das war halt der Beweggrund und dann habe ich gesagt, hey, du brauchst halt jetzt gerade in dieser Phase jemanden, der voll mit in den Rudern geht und nicht tot auf der Couch liegt und quasi nur einen Job machen kann. Ja, aber wir arbeiten immer noch zusammen. Paartherapie war sehr erfolgreich. wir machen auch noch die Projekte zusammen.
Übrigens, das muss ich das, das weißt du ja gar nicht. Paartherapie war in dem Fall. Ich war richtig sauer. Ich war richtig angepisst. Du hattest ja angerufen, ich bin nicht rangegangen. Dann hast du mir eine Sprachnachricht geschickt. Und dann hatte ich mir im Moment überlegt, so. Ach, Digga, komm, das ist jetzt Quatsch. Also, er hat ja seine Gründe.
Ich bring ihn einfach um.
Nee, er hat ja seine Gründe. Hab's runtergeschluckt, hab dich danach direkt angerufen und dann haben wir das vernünftig geklärt. Das ist halt, ich habe mir natürlich dann die Tage davor auch schon Gedanken gemacht, was alles noch auf dich eingeprasselt ist. Wir waren natürlich enttäuscht. Ich bin auch immer noch ein bisschen verloren in der Position. Und versuche jetzt gerade wie eine neue Arbeitsweise auch mit dem Team und allem zu finden. Aber eine Sache, und das ist halt, was ich gerne mitgeben wollte, und deswegen habe ich gesagt, hey, das wird auch eigentlich was, was wir nochmal auf den Podcast nehmen. Auch von dem, was ich jetzt von unserem Accelerator gehört habe, ist es nicht ungewöhnlich, dass sich Gründerteams auseinander dividieren in irgendeiner Form.
Ich muss mal kurz meine Helligkeit nochmal neu machen.
Falsche Richtung? Nee, passt aber so, eigentlich auch so.
Ja,
und deswegen dachte ich, nehme ich das einmal mit. Wir sprechen heute auch über Content und was das eigentlich für modernes, vor allen Dingen auch B2B-Marketing heißt. Ich dachte halt, wie gesagt, einmal vorweg, zum einen die Situation aufklären, einfach zum anderen noch sagen, weil René hat eine Sache wirklich gut gemacht und auch wenn es vielleicht noch hätte vor der Gründung sein können und sollen, kamen auch nach der Gründung noch Dinge, die quasi noch oben on top kamen. Deswegen, während diesen 2 Monaten von 2 Monate ungefähr waren es, ne, von Gründung bis René sagt, ich er ist raus. Ja. Ist halt wieder unglaublich viel passiert und sehr viel Scheiße auch einfach, so auf gut Deutsch zu sagen. Ich glaube, du hast es dann trotzdem noch nach einer guten Stelle gehabt und gemacht und auch eine Art und Weise, die dann sauber ist. Und das ist halt etwas, was ich auch mitgeben will. Man kann in jeder Beziehung, sei es geschäftlich, privat, immer mal an einen Punkt kommen, wo man sagt, hey, es geht hier so nicht weiter. Ne? Und dann muss man auch einfach dann den Mut haben, zu sagen, hey, weil, was wäre die Alternative gewesen? Ne? Die Alternative wäre, René wäre weiter dabei geblieben, ich hätte weiter irgendwie gefühlt die ganze Arbeit gemacht und René hätte sich irgendwie aus allem irgendwie rausgeredet und es wäre, irgendwann hätte es diese saubere Trennung, die es jetzt gab, nicht mehr gegeben. Entsprechend.
Also es gibt bei sowas immer einen Absprungpunkt oder nicht einen Punkt, aber so einen Zeitraum, den man nehmen kann, um das Ganze wieder zu kitten. Und das war mir ganz wichtig, dass wir das irgendwie hinkriegen. Also es hat ja ganz gut funktioniert. Also wir arbeiten zumindest noch zusammen. Wir sehen uns nicht mehr so häufig, aber was daran liegt, du bist jetzt nach NRW gezogen.
Ja.
Und genau. Aber ich vermisse die Zeiten. Also tatsächlich so eine Runde Call of Duty in der Mittagspause, das war schon sehr gut. Also das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich habe es gestern das erste Mal wieder angemacht, tatsächlich, nach Ewigkeiten. Ja. Einfach, ich war so durch, ich habe die ganze Woche nur Überstunden geschoben und gestern um 11 habe ich dann gedacht, ich muss mal.
Also vielleicht auch tatsächlich nochmal für die Zuhörer, der ersten Lockdown haben wir alleine in dem Coworking Space verbracht, haben uns noch zu dritt.
Der Community 1000 Quadratmeter für uns, yes!
Kam irgendwann rein und sagte, das ist der Schlüssel für das Toilettenpapier und für den Kaffee, ich bin in Kurzarbeit, peace out, und war weg. Und wir hatten über Monate diesen Coworking Space komplett für uns. Das war der Hammer irgendwie.
Es waren noch vereinzelt andere Firmen noch da, aber insgesamt waren wir irgendwie, und keiner hatte den zugemacht. Es hieß dann immer mal wieder, hey, ist doch jetzt hier Lockdown, aber offiziell durften wir halt immer rein. Und offiziell war es
halt Arbeit. Wir hatten halt Mietverträge, die konnten uns halt tatsächlich rechtlich gar nicht verbieten, da reinzugehen. Ja. Aber das war tatsächlich sehr, sehr spannend, ja.
Definitiv, ja. Und das ist auch der Unterschied zum zweiten Lockdown. Den ersten Lockdown habe ich persönlich gar nicht so gespürt, weil wir halt eben immer noch im Büro waren. Und wir hätten, Hand aufs Herz, hätten so oder so die ganze Zeit im Büro gesessen, auch ohne Lockdown. Ja. wobei es die Firma ohne Covid gar nicht gäbe, aber das ist...
Das stimmt, auch das stimmt, ja.
Das ist ein anderer. Genau. Nee, das war abschließend von meiner Position, dass das alles nicht schön ist, brauche ich drüber reden. Aber, und es ist halt auch ein großes Aber, nichts auf dieser Welt kann dir deine Gesundheit zurückbringen. Und auch Beziehungen können über den Punkt kippen, wo es dann nicht mehr funktioniert. Entsprechend, bin ich ganz froh. Das ist so geil, dass immer diese Nachrichten in den Chats kommen. Wanna become famous.
Bei mir klingelt es gerade.
Life is life, ja. Aber vielleicht auf stumm stellen, weil er nochmal klingelt.
Ja, das ist bestimmt Amazon, aber der muss warten jetzt. Er muss beim Nachbarn abgeben.
Sehr gut. Ich muss auch dazu sagen, René hat in den letzten Metern noch eine unserer Mitarbeiterinnen mitgebracht, die ein absoluter Schatz ist, die Paulina, die unglaublich viel Anteil hat dafür, dass wir überhaupt diesen Podcast machen können. Und auch die Christina, die aktuell mehr im Hintergrund, aber sehr, sehr tolle Arbeit leistet. Ich kann es nicht erwarten. Diese neue Webseite sieht so, so gut aus. Also
sieht sie wirklich, also unglaublich.
Ja, also ich bin da wirklich stolz. Also weil ich Christina ja, Paulina, der Chat ist öffentlich. Ja,
alles okay. Alles gut.
Sehr gut. Das war noch eine sehr gute Tat für Paulina, mit dem Team zu haben. Es ist unglaublich hilfreich und und wie gesagt, wir arbeiten noch zusammen. Wir machen weiter das nächste Großprojekt auch wieder in ähnlicher Aufstellung wie vorher. Also und haben jetzt auch schon wieder zwei. Und haben auch schon wieder ein kleines Projekt auch zusammen gemacht. Und wie sogar noch ein anderes, wenn wir es jetzt zusammen. Also quasi, sobald es um Videoleistung geht, hole ich René dazu. Denn Videoleistung ist Renés neues Steckenpferd.
Genau.
Und zwar, René, Content That Sells. Erzähl uns doch ein bisschen was dazu. Erstmal, wie kam es dazu?
Also Content That Sells ist die Idee, es wurde ja quasi schon in unserer alten Agentur gelebt. Da war ja der Catch, dass du bei uns den Auftrag platziert hast, dass wir dir so viel Content in kurzer Zeit produziert haben, dass du darüber 6 Monate lang die Leute bespaßen konntest. Und die Idee habe ich einfach mitgenommen und in die neue Firma gesetzt und das funktioniert ja auch ganz gut. Also das sind ja klassische Interviews, das heißt, du arbeitest vorher mit dem Thema aus, setzt dich dann einen Tag hin und machst dann aus diesem Tag und den 4-5 Gesprächspartnern eben so, keine Ahnung, 40 bis 60 Clips und die kannst du dann übers Jahr oder über ein halbes Jahr verdaddeln. Und daraus ist tatsächlich so diese Idee entstanden, Video zu machen und das ging dann wie gewohnt bei uns beiden sehr, sehr schnell iterativ, wurde es komplexer und toller und größer. Livestreaming-Setup, also ich hatte ja dann die Challenge, dass ich gesagt habe, okay, ich will das nicht in 4 Taschen und einem Tieflader bekommen, sondern das müssen 2 Koffer sein. So einen nur für die Interviews und einen nur für Streaming. Und das hat soweit ganz gut geklappt. Content ist ja wichtiger denn je. Und ich hoffe, dass ich dieses und nächstes Jahr tatsächlich deutlich mehr in die Doku-Reihe gehe. Ich bin gerade in mehreren Gesprächen für Funk, also tatsächlich, dass die Öffentlich-Rechtlichen im Internet ein paar Dokus zu machen, und das sind zwei in Arbeit. Und das ist so das Herzensprojekt, was ich machen möchte. Ansonsten beschäftige ich mich gerade viel mit Trailererstellung, Imagefilme, aber immer mit Fokus auf die sozialen Medien, Facebook, Instagram, Xing und LinkedIn. Das ist so der aktuelle Stand.
Sehr schön. Ja, ich hab natürlich einiges mitgekriegt aus deinen Projekten. Vor allen Dingen, dass ich bin gleich gespannt. Ich hab nämlich ein Thema, was ich immer wieder mit Kunden habe. Und zwar, wenn ich jetzt einen Chemiekonzern habe, hat der sehr, sehr wenig Fantasie, wie eigentlich Content aussehen kann. Weil er musste das nie machen. Er musste nie für die Öffentlichkeit Dinge geil aufbereiten. Er musste tolle Broschüre vielleicht mal fertig machen lassen von der Marketingagentur und dann vielleicht mal noch einen Roll-up und ein paar Stifte. Und dann ist er dann auch
Stifte,
zum,
Stifte sind
ja,
immer geil.
genau. Und dann ist er zur Messe gegangen und hat dort entsprechend das abgeliefert, was er dann hatte in diesem Moment. Aber hat sich dann eigentlich mehr über das, was er tut, definiert, während es immer wichtiger ist, zu definieren, warum Dinge eigentlich getan werden. Ne? Und ich glaube, gerade in Deutschland, wo wir doch einen sehr, sehr stark ingenieursdenkender Businessbereich sind, geht es halt immer viel um das Was, ne? Und dann der Preis. So, das ist das Nächste. Und
Das stimmt,
deswegen,
ja.
ich bin, ich würde es gleich, ich würde es gleich gerne mal aufgreifen,
Ja.
wie du einen Schiffsmotor inszeniert hast.
Ich wollte es gerade sagen, also
Ja.
ich hatte ein Meeting, das war grauenhaft, das war eine Vorstellung für eigentlich ein größeres Ding. Und da wurde dann eine Firma auf mich aufmerksam. Und mit denen haben wir jetzt mittlerweile eine ganze Menge gemacht, und die machen Motoren. Entweder für Schiffe, für Lokomotiven oder Landmaschinen. Also nichts, wo du sagst, ja, mittlerweile, die haben halt eine maritime Sparte, wo sie dann auch noch ganz viele andere Schiffsthemen machen. Und da kommt mir meine Agenturzeit zugute. Also ich hatte ja irgendwie als Aufgabe, hey, wir als großer Mobilfunkkonzern schalten alte SAP-Systeme ab und bieten dafür Archivierungslösungen an. Und das müssten wir jetzt bitte emotional erzählen. Und das heißt,
Dokumentenarchivierung.
Und das heißt aber tatsächlich, ich hatte immer schon diesen Fokus, ich musste auf den ersten Blick sehr langweiligen und faden Themen irgendwie eine Emotion rausholen. Und das kommt mir natürlich gerade zugute. Denn sind wir ganz ehrlich, es gibt Leute, die haben in Film deutlich mehr, deutlich besser und haben da auch ein besseres Auge für. Aber was ich halt ganz gut kann, sind Geschichten erzählen und die emotional erzählen. Und wenn wir den Motor zum Beispiel, da war das so, das ist ein alter Industriemotor, ein reicher Eigner, und der möchte gerne die aus einem Explorer, so einen alten Eisbrecher aus Norwegen, die möchte er gerne zur Yacht umbauen. Und die Geschichte war jetzt tatsächlich, dass dieser Motor einfach abgeholt wird, der wird instand gesetzt, modernisiert und wieder eingebaut. Die kann man aber nicht erzählen. Dann haben wir ein bisschen tiefer gegraben, und dann haben wir festgestellt, der Eigner hat das Schiff damals für seine Frau gekauft. So, und seine Frau ist dann an Krebs leider verstorben, und dieses Schiff lag 16 Jahre auf dem Trockendock. Und dann hat er sich irgendwann gesagt, jetzt in seinen besten Jahren will er das Ding nochmal rausnehmen. Er entkernt das Schiff komplett, baut es neu für den Preis, wo er zwei neue Schiffe für bekommen hätte, und fährt damit in die Arktis. So, das ist die Idee. Und das war die Prämisse dann. Und ja, und dann hilft halt, dann waren wir irgendwie an dem Dock und haben diesen Motortransport gefilmt und dann die Instandhaltung über die nächsten Monate in jeweils der Firma. Und dann war es halt so, wir haben halt Fotos gemacht und diese Reise begleitet in den Social Media Beiträgen mehr oder weniger live. Dann habe ich zwei oder drei Trailer geschnitten, die das Ganze so für die Leute auch wieder so live, dass man die mitnimmt. Und jetzt kommt halt eine Doku, wo wir dann im Hintergrund bei der Firma, die mich beauftragt hat, alle Beteiligten und Betroffenen interviewt haben. Und die dann plötzlich aber sehr emotionale Geschichten auch über ihren Job erzählen. Also der eine sagte, naja, so ein Schiff, das hat ja einen Namen. Das ist ein Zuhause für eine Mannschaft, für so eine eingeschworene Community. Und wenn du auf dem Weg von Hamburg nach New York bist und da passiert was, dann kannst du nicht rechts ranfahren. Das heißt,
Nein.
das ist dein Zuhause, ja? Und das war halt super cool. Und das ist etwas, was man immer wieder findet, auch in den langweiligsten Themen. Man muss sich bei Content immer vor Augen führen, das ist ja zielgruppenspezifisch. Das heißt, ich muss das nicht gut finden, aber wir müssen zum einen erstmal drüber, wem willst du das eigentlich zeigen? Wer ist deine Zielgruppe? Und dann müssen wir halt die Leute finden, die für ihren Job brennen. Und das sind in der Regel nicht die Vertriebler, die normalerweise auf den Bühnen stehen und sagen, kauf mein Produkt, sondern die Ingenieure.
Das ist lustig, dass du das sagst. Ich habe das dann im Chemiekonzern auch gesagt. Ich sage, hey, irgendwer wird sich doch den Kram ausgedacht haben. Irgendwer hat doch richtig Bock, diese Moleküle zu bauen. Lass den doch mal sprechen. So, lass ihn doch mal über, vor allen Dingen lass ihn über seine Arbeit sprechen. Weil über alles andere kriegt er, ist der Kamerascheu. Aber wenn er über seine Arbeit sprechen kann, glaubt mir, dann kriegt er das auch hin. Und das sind halt so Themen, weil irgendwer wird sich irgendwas dabei gedacht haben, worauf diese Firma basiert. So. Genau. Oder wahrscheinlich ist es gar nicht so sehr geschäftsrelevant, diese Story mit dem Schiff, was er da wieder aufbereitet. Aber es ist halt eine tolle Story, um halt diese Firma auch mit irgendwas zu verbinden. Ne? Und
diese Firma hat kein Vertriebsproblem. Diese Firma ist exklusiver Vertriebspartner weltweit für zwei der größten Motorenhersteller. Und wenn du diesen Motor kaufen möchtest, musst du zu denen. So, das heißt, ein Vertriebsproblem per se existiert nicht, sondern da geht es eher tatsächlich darum, sich ins Gedächtnis zu rufen. Das war klassisch Image, das zu sagen, ich assoziiere Gefühle in eine Marke, die ich sonst nicht auf der Pfanne habe, ja, und die sonst für mich Werkzeug ist. Hilti ist zum Beispiel ein gutes Beispiel im Bohrmaschinenbereich, ja, oder Bauhaus oder Hornbach macht das halt ganz toll, irgendwie diese, ne, du verbindest so.
Vor allem irgendwie, wenn diese Makroshots dann irgendwie mit verbinden.
Ja, genau. Also ich will einfach nur sagen, man muss sich natürlich das Ziel am Anfang vor Augen führen. Möchte ich halt mehr verkaufen, dann muss es irgendwie edukativ sein, ich muss Informationen rüberbringen und am besten macht es die Person, von der ich dann später auch kaufe. Das heißt, wir leben ja in so einer anderen Zeit, als wir irgendwie angefangen haben mit Dinge kaufen. Da war der Verkäufer besser informiert als wir, weil wir in den Medienmarkt reingestolpert sind und haben gesagt, was kann ich für einen MP3-Player kaufen? Aber heutzutage ist es ja genau andersrum. Also heutzutage, bevor ich ein Online-Event buche oder so einen Idioten wie mich buche, habe ich mir schon 50 Idioten angeguckt, die das machen. Und habe vielleicht was ausprobiert, habe mir Demos geben lassen. Das heißt, diese Informationsmonopol liegt auf einer völlig anderen Seite, weil die Käufer in der Regel besser informiert sind als der Verkäufer.
Naja, und das schafft ja auch nochmal eine ganz andere Situation. Wenn ich schon 50 Leute gesehen habe, die mir alle gezeigt haben, dass sie einen Livestream auf der Plattform haben, ich kann mich doch nicht mehr daran erinnern, dass der eine ein Feature mehr hatte. Also dieses Feature-Selling oder ich habe jetzt hier die tollste Metalllegierung der Welt, dies bleibt nicht hängen. Dass das am Ende vielleicht relevant ist und wichtig ist, will ich ja gar nicht ausschließen. Aber es geht ja erstmal darum, denjenigen wirklich zum Kaufinteressenten zu machen. Und ich glaube, dass wir, desto weiter die Zeit voranschreitet. Und mit Covid wird es nur noch beschleunigt, desto mehr ist relevant, dass sich jede Firma überlegt, was ist eigentlich meine Geschichte. Weil die Käufer von morgen sind nicht mehr auf den Messen vor Ort zwingend, sondern sind vielleicht im Internet, sind bei Social Media und das nicht nur für und das geht nicht nur für Klamotten und Shampoo.
Das ist aber genauso wie früher die Leute, die gesagt haben, ja, hier E-Commerce und Online-Shops, das ist ja nur fast für Einzelverbrauchsseite, also für Konsumenten und eben Endkunden. Und das stimmt halt nicht, weil wir transportieren unser normales Verhalten ja auch in die Geschäftswelt. Ja? Das ist da genauso. Ich möchte mir halt ein Video angucken und wenn ich dann tiefer einsteigen möchte, freue ich mich total über ein White Paper, was cool ausgearbeitet ist. Ja. Ich freue mich, wenn Testimonial nicht ist, hallo, ich bin Fritz und habe bei dem gekauft, war alles super, sondern ich freue mich, wenn das vielleicht geil aussieht. Wenn das coole 1,30 sind, wo mir Firma XY dann sagt, dass es eine ganz großartige Erfahrung war, mit dir zu arbeiten. Und das sind halt alles Sachen und das ist heute nicht mehr aufwendig und das ist das Schöne daran. Video hat noch Wert, weil du dich krass einarbeiten musst, weil du auch als Schaffender krass viel Geld investieren musst, um auf ein Level zu kommen. Aber ab da ist Video nicht mehr Hollywood-Produktion. Du kannst heute locker 5 Klassen drüber boxen vom Look, wie du das noch vor 10 Jahren konntest. Ne?
Ja, genau. Wobei auch da, ne, klar, ist mal das geil, beste Kamera, die ist das, und desto tiefer man drin ist, desto mehr, aber ich habe jetzt ein neues Foto gekriegt und das war mit dem neuesten iPhone geschossen. Und ich wusste das nicht. Aber nur weil zufällig dieses Bild so drapiert war wie ein Studiofoto, sah, wenn man genau hinguckt, sieht man, dass es vom iPhone ist. Aber von diesem ersten Moment her, fuck, nein, keine Ahnung. So.
Bilder tatsächlich, also das, ich sitze da gerade, weil ich natürlich, ich erkriege tatsächlich relativ viele Anfragen bezüglich dessen, was man mit Bordmitteln machen kann. Deswegen sitze ich gerade dabei und mache mal so eine freie Videoreihe auf YouTube, wie man mit dem Handy irgendwie Videos machen kann. Das Problem bei Video ist ja im Gegensatz zum Foto, jeder von uns hat schon mal ein geiles Foto geschossen. Ja, ich kann mich an eins erinnern, war ich bei den Alpen und da habe ich 3 Atmosphärenschichten erwischt und das sieht verdammt nochmal aus wie Photoshop. Es ist das beste Foto, was ich mit dem Handy jemals gemacht habe. Bei Video hast du aber schlicht und ergreifend das Problem, es ist ja nicht nur Bild. Es ist dann Licht, es ist Ton, es ist Schnitt, es ist Veröffentlichung.
Ja, spätestens beim Ton ist dann schwierig. Ja. Weil ich muss sagen, das Bild ist mittlerweile beim iPhone auch wirklich, wirklich gut.
Ja, genau. Also wenn du auf so eine Tiefenunschärfe irgendwie verzichten kannst, ist das cool. Beim iPhone das ist alles scharf, aber auch das ist okay. Was ich halt krass finde, ist halt dieser Rattenschwanz dahinter, der ja auch eigentlich dann erst danach auch bei mir kam. Ja, ich habe ja das gar nicht auf der Pfanne gehabt. Und dann musst du plötzlich ein halber Toningenieur sein. Dann musst du plötzlich irgendwie dich mit Farbe und Belichtung auskennen. Dann wirst du auch noch Beleuchter, ja, und kaufst dir irgendwie Licht für hunderte von Euro, das du nie aufbaust, weil es kompliziert ist. Ne?
Ja, vor allem, wenn man im Konzept her schlank bleiben möchte, ne?
Genau. Also das beste Beispiel dafür, dass jeder Video lernen kann, bin ich. Ja, das beste Beispiel, wie hart der Scheiß sein kann, sind wir. Weil wir jetzt alle Tode gestorben sind und wir zigtausende Euro auch tatsächlich teilweise umsonst ausgegeben haben, ja, als Lehrgeld.
Da muss ich mich rausnehmen. Ja, ich habe ein bisschen was umsonst ausgegeben, das meiste benutze ich auch.
Ja, okay, zugegeben. Naja gut, ich habe ja, wie sagt ja unser ehemaliger Werkstudent, die Ereignisdichte in meinem Leben ist relativ hoch.
Ich habe mit dem Werkstudenten übrigens, war das am Montag oder Sonntag, habe ich mit dem gesprochen. Und dann sagte, wie du bist umgezogen. So frei, Leute, ich habe doch vor 2 Monaten noch für dich gearbeitet in Hamburg. Übrigens, wenn irgendwer in Hamburg eine Wohnung außerhalb braucht, der darf sich gerne bei mir melden. Ist cool. Gar nicht so einfach gerade, eine Wohnung loszuwerden tatsächlich.
Okay, in Hamburg vor
allem. In Hamburg, ja, wieder erwarten. Es kann ja eigentlich nicht an der Wohnung liegen. Es ist Neubau und Südseite Terrasse und so. Es sind da nur 2 Zimmer. Ich glaube, das ist in Covid das Problem.
Ja, fair. Also ich habe ja die Wahl gehabt, irgendwie, also in Hamburg eine Wohnung zu finden, ist schwer. Außer du suchst klein und teuer. Das klein und teuer findest du immer.
Wobei selbst das, also preislich ist unsere Wohnung eigentlich auch top für das, was es ist. Also kannst du eigentlich nicht sagen. Und deswegen ist es echt ein bisschen irritierend. Ich glaube, das ist bei uns ein bisschen die Gegend, kennt niemand. Das ist halt Wellingsbüttel. Es ist wirklich schön. Es ist sehr, sehr schön.
Eine Alsterquelle ist wirklich schön.
Ja. Und es liegt halt zwischen den Flugschneisen, das heißt, ich habe keinen Fluglärm. Und dort ist halt wirklich auch, also ich sage immer, das Alternative zu Blankenese, ne? So vom Stand her. Und das ist wirklich, wirklich schön da oben.
Hattet ihr eigentlich eine Tiefgarage irgendwo?
Nee, ja, Tiefgarage haben wir auch. Ja.
Ach, Tiefgarage haben wir, okay.
Ja.
Zumindest für mich.
Ja, für eine kleine Mark kriegst du dann.
Ja. Die kostet, ich wohne hier am Hamburger Hafen, die kleine Mark ist hier bestimmt nicht günstiger. Ja. Aber ich habe halt im ersten 1,5 Monaten den Test gemacht. Irgendwann habe ich mir gedacht, wenn ich Break-Even mit Parktickets bin, die ich hier gesammelt habe, dann packe ich. Und nach exakt 5 Wochen war ich über Break-Even und habe dann gesagt, okay, fuck it. Dann kaufe ich mir jetzt diesen blöden Stellplatz.
Man muss nicht die ganze Überweisung machen, immer, ja. Ja,
Papierkram. Ist auch ärgerlich.
Wir haben zu Content tatsächlich auch eine Umfrage gemacht, nicht diese Woche, letzte Woche. Und haben einfach mal gefragt, hey Leute, was ist eigentlich eure Meinung zu Content? Es ist ja schon ein Buzzword, ne? Also,
Nein! Quatsch!
Es ist
Social
so,
Selling!
Wir hatten halt 11.000 Ansichten. Wir hatten keine Ahnung, wie viele Leute teilgenommen haben. Keine Ahnung, zwischen 50 und 100, glaube ich, waren es, die dann auch abgestimmt haben. 66% davon haben gesagt, Content ist King. 32% davon haben gesagt, Content ist ein Teil der Lösung. 2% haben gefragt, was ist eigentlich Content? Und 0% tatsächlich haben gesagt, Content wird überbewertet. Ist die LinkedIn-Community schon so weit, dass sie weiß, worum es geht?
Ich glaube schon. Ich glaube, die LinkedIn-Community ist sogar jetzt gerade im Übergang, dass sie unterscheiden kann und entscheiden kann, was in deren Augen guter Content ist und werthaltiger Content.
Es wird auch besser vom Gefühl, oder? Also kann sein, dass mein Feed einfach entsprechend irgendwie angepasst wurde von LinkedIn, aber genau. Ich habe das Gefühl, dass der Content besser wird. Also ich habe Freunde von mir, also verschiedenste Unternehmen, Bekannte, alle haben besseren Content mittlerweile. Also Covid hat zumindest mal einen Lernprozess angestoßen.
2019 waren wir quasi mit dieser Social Selling, wir machen Videos und versorgen dich über längeren Zeitraum alleine. Und dann war das tatsächlich so, dass das 2020 unglaublich schlimm war. Dass ich schon, ich habe mir LinkedIn abgewöhnt, weil es so viel Lärm war, dass ich irgendwann gesagt habe, ey, ich kriege das nicht mehr hin. So, das alles schreit mich an, alle sagen, kauf mich, mach mich, ich bin Coach, ich bin. Aber es kann auch an meiner Timeline liegen, aber ich habe sehr viele Self-Promoter da.
Oh ja, dieses Ich bin Coach-Ding. Ich bin mittlerweile bin ich konsequent abgeblockt.
Die einzigen Anfragen, die ich bei LinkedIn ignoriere, sind solche Anfragen. So, Herr Sutzki, haben Sie schon mal drüber nachgedacht? Planbar Umsätze? Ja, Mann. Weg.
Ich gebe dir auf Eier.
Ja. Das ist ganz fürchterlich. Also vor allen Dingen, weil die ja den gleichen Bums machen, den wir ja 2019 und 2018 gemacht haben. Und jetzt muss man fairerweise dazu sagen, Social Selling, so wie wir es betrieben haben, war damals auch nicht hundertprozentig koscher. Ja? Also dieses, hey, ich hijack Profile und hau halt Dinge raus.
Naja.
Sondern Social Selling und allgemein, wenn du dich, Content an sich, ist sehr gehaltvoll. Du musst dich sehr tief mit deiner Zielgruppe beschäftigen, du musst sehr tief im Thema sein, du musst, ich sag mal so, am Ohr oder mit deinem Ohr an der Stimme deiner Leute liegen, um eben auch rauszufinden, hey, was wollen die eigentlich? Du musst dich sehr damit beschäftigen. Und die meisten hatten, und übrigens fairerweise wir auch damals in der Agentur, Content eher so als Mittel zum Zweck gesehen. Aber Content ist eigentlich der Schlüssel, weil es nichts anderes heißt, es biete deinen Kunden werthaltige Informationen. Und das ist nicht unbedingt das Produktdatenblatt halt.
Das ist schon das schöne Aufhänger. Content als werthaltige Information, weil ich will schon die Frage, ist Content als Begriff verbrannt? Das ist ja so ein bisschen
Ja,
wie digitales Event, ja, auch ein bisschen mit
definitiv.
gestruggelt.
Ach, was?
Mittlerweile habe ich das Gefühl, ist die Akzeptanz wieder besser? Das ist verrückt, wie schnell sich das wandelt. Ich hätte dir im Januar noch schwören können, niemand will digitale Events. Jetzt führe ich andauernd Gespräche, wo Leute sagen, ja, ist okay mittlerweile. So, also es ist
Ich
einfach
glaube, die
nur.
Leute haben, ich glaube, die Leute haben verstanden, dass es nicht mehr weggeht. Ich
Ja.
hatte am Mittwoch einen Stream in Münster und der war auch ganz toll. Und das war ursprünglich mal als Präsenzveranstaltung geplant, da sollte ich eigentlich filmen. Und das haben sie dann gecancelt und deswegen fand dann digital statt. Und dann habe ich mich halt mit denen unterhalten und sagte, ja, nächstes Jahr sehen wir uns dann in der Location. Und dann sagte die mir, die Person, so, ja gut, aber wir müssen das ja trotzdem streamen. Ich so, wieso machen wir das dann als Hybrid-Event? Ja, wir machen nur noch Hybrid-Events.
Ja,
Und da
absolut.
war ich so, okay. So,
Naja.
gut.
Also alleine schon das Potenzial, mehr Reichweite. Und ich habe das jetzt, wir haben unser Pitch Deck hier in Arbeit und ich habe da jetzt einfach mal ein Beispiel gerechnet. Ich habe mal gerechnet, was ist eigentlich, wenn ich ein großes Event machen möchte und möchte das in real machen. Ich habe jetzt, keine Ahnung, ich bin gut vernetzt in der Versicherungsbranche und möchte gerne ein Versicherungsevent machen, zum Beispiel. Dann hast du keine Chance, das ohne die großen Messeanbieter zu machen. Und die haben im Grunde dann ein Monopol auf den Preis. Und weil das ja auch eine Lokalität ist. Es gibt keine zwei Hannover-Messen. Ne? Es gibt
Ja,
vielleicht noch
hast recht.
verschiedene Kongresszahlen, so, wenn du wirklich eine große Messe machen möchtest. Und dann ist das auch ein initialer Kostenaufwand, auf den du dich da einlässt, der schon nicht ohne ist. Und ich weiß noch, ich habe damals bei OMR haben Kollegen noch einen Platz gekriegt, irgendwie Last Minute, für einen unglaublichen Rabatt. Und ich mich war, wie geht das? Und warum ist OMR so verzweifelt? Weil die wahrscheinlich genau diese Plätze vorher eingekauft haben bei der Hamburg Messe. Und die Hamburg Messe dann einen fixen Preis vernimmt. Und weil ich war irgendwie davon ausgegangen, man mietet die Halle. Und aber dass die Messeanbieter so tief mit drin sind, war mir gar nicht bewusst. Und
Ja,
dann
mir auch nicht.
ich habe das überhaupt rausgekommen, weil ich das Pricing versucht habe zu googeln. Und es gibt im ganzen Internet keine deutsche Messe, die sagt, hey, wir vermieten die Halle pro Quadratmeter. Und die fragen alle, wie viele Stände möchtest du denn haben? Und wie viele Hallen? Und in welcher Halle übrigens? Und dann ist entsprechender Preis. Und dann noch einen Schritt weiter. Teilweise werden Messen auch gar nicht erst von irgendjemand anders außer den Messen veranstaltet. Also von den großen Messeanbietern. Und das ist etwas, wo ich sage, okay, wir haben mit Online-Events auf einmal was geschaffen. Vor allen Dingen auch, wenn ich jetzt unsere Plattform sehe, die sich ja viel auch auf Skalierbarkeit fixiert hat. Wir haben die Möglichkeit, auf einmal 12.000 Leute-Event zu machen und das kostet mich keine 50.000 Euro. Und ich kann das machen, ohne dass ich Jürgen Messer wieder fragen muss, ob seine Halle gerade in dem Tag frei hat. So.
Und hast noch eine richtig geile Live-Show, wenn du möchtest. Also
Ja,
auch da wieder
und
contenttechnisch.
Ferner von der Live-Show, wir haben ja tatsächlich ungefähr 20 bis 30% der Teilnehmerzahl ist nach dem Event nochmal auf der Plattform.
Ja.
Das heißt, sie gucken sich im Nachgang noch den Kram an. Das heißt, wenn die Messe zu ist, ist sie nicht zu. Und das ist halt, sind halt am Ende auch alles potenzielle Kunden für deine Aussteller. Und das ist halt der nächste Punkt. Ich habe dann gesagt, was ist eigentlich der Verdict? Was ist eigentlich der Outcome von dem, was ich auf der physischen Messe habe? Und der Outcome ist ein bunch of business cards, habe ich geschrieben. Ne? Ist Englisch, weil ich das Pitching auf Englisch geschrieben. Aber du kriegst halt einen Stapel Visitenkarten. Vielleicht noch, ich glaube, man konnte sich Leadlisten früher einkaufen, aber das ist, glaube ich, auch tot, weil DSGVO.
Das ist tot, ja.
Und dann stehst du da. Und während du bei uns quasi eine Analyse kriegst und inklusive datenschutzerklärungstechnischer Einwilligung, dass derjenige erlaubt hat, dass du deine Daten weitergibst. Alles Dinge. Und 80% der Leute klicken diesen Haken auch an.
Also den spannenden Punkt fand ich bei dem Event, was ich da jetzt betreut habe am Mittwoch. Die hatten Workshops. Das war Lego Serious Play einer und so Design Thinking und so. Das heißt, die Veranstalter haben mit dem Workshop ausrichtenden Pakete verschickt, wo sie eben so ein Lego-Set bekommen haben und wo sie dann tatsächlich auch diesen interaktiven Part abbilden konnten.
Ah ja, cool.
Und das
ja.
war neu für mich, weil ich bin auch bisher davon ausgegangen, dass das am besten funktioniert, wenn du tatsächlich eine Einbahnstraße fährst. Also du gibst Content raus und andere Leute konsumieren das. Das war ja auch so unsere initiale Erfahrung. Und ich war ganz positiv überrascht, dass das halt auch in die interaktive Richtung funktionieren kann.
Ja, ich hab da, wir machen ja dieses große Fashion-Event auch jetzt im Juli wieder. Und ich habe auch.
Übrigens, ich wollte das kurz sagen, die übrigens so überzeugt sind von ihrem digitalen Konzept, dass sie mit der. Welche Modeschau
stinken sie? Mit der Fashion Week Frankfurt.
Also mit der Fashion Week. Da stinken sie jetzt taggenau gegen an. Und das fand ich, das habe ich heute durch Zufall erfahren und fand das super beeindruckend, wo ich sage, okay, krass.
Oh, ich habe da Bock drauf. Ich bin mir mittlerweile einfach, weil ich die Zahlen kenne. Und weil ich die auch mir jetzt genauer auch angeguckt habe, irgendwie im Nachgang, einfach mega gespannt, wie das ist. Auch schon im Sales-Prozess jetzt voraus, bin gespannt, was Fashion Cloud dann sagt, inwiefern das Leute nur die eine oder die andere gemacht haben. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass irgendeiner sich wirklich darauf verlässt, dass sie physisch stattfinden wird. Ich glaube, dass alle zumindest mal die digitale
buchen. Und dann mit 50 Leuten oder was? Das ist ja der Punkt, selbst wenn jetzt was stattfindet, die Hygienekonzepte werden ja nicht weggehen.
Naja. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe richtig Bock. Vor allen Dingen auf all die Marken, die auf beiden Veranstaltungen sind. Da habe ich richtig Bock drauf. Und weil ich bin mittlerweile, vor allen Dingen, weil ich jetzt, wie gesagt, tief in die Analyse bin, auch im direkten Vergleich, bin doch schon sehr, sehr überzeugt davon, dass digitale Konzepte in ihren Ergebnissen her, klar, du bist nicht mehr zusammen mit den Leuten abends ein Bierchen trinken und hast da diese Interaktion. Und hier hatte sich neulich auch einen, der sagte, was ist denn eigentlich, ne, da entstehen ja auch Ideen in diesem gemeinsamen Austausch und allem. Und da muss ich ihm vollkommen recht geben, aber das ändert nichts daran, dass das Ergebnis beschissen ist.
Im Vergleich zu dem. Ich helfe gerade, auch das wird sich ändern. Also ich bin kein Fan von digitalen Workshops gewesen, bin ich ganz ehrlich. Also die waren immer, ich habe nie diese Connection wie früher, wenn du mit denen selber im Raum bist, bekommen. Und das erste Mal habe ich das jetzt bei einem Unternehmen, wo ich aushelfe, gemerkt, die hatten einen Digital-Workshop für eine Buyer-Persona. 2,5 Stunden. Und ich dachte so, fuck, 2,5 Stunden in so einem Meeting sitzen, während einer
redet. Shoot me.
Vielleicht haue ich mir einfach das Notebook gegen den Kopf. Aber das war ein richtig guter Workshop, weil der war gut durchgeführt. Wir hatten Miro benutzt als Canvas quasi, wo wir drauf gemalt haben. Es gab Breakout Rooms, es gab Umfragen. Also du warst wirklich engagiert, da dann tatsächlich irgendwie Inhalte reinzukippen. Und das war geil. Also das war wirklich ganz cool. Hat mir mal wieder gezeigt, okay, es kommt drauf an, wie man es macht. Aber auch da, auch Analogie zum Content zurück, es kommt drauf an, also du musst halt eine Idee haben und eine Inspiration.
Ja.
Und wenn du ein Chemiehersteller bist, dann verstehe ich, dass das schwerfällt.
Ja, vor allem diese Transferleistung, ne? Du musst ja irgendwo anfangen. Mhm. Wir haben ja mit Klaus von iFunds haben wir das ja damals auch durchgespielt, wo wir erstmal definieren mussten, hey Digga, was machen wir hier eigentlich? Und was ist eigentlich unsere Value Proposition? Ja, was ist eigentlich der Wert, den wir dem Kunden liefern? Wie kann ich dem Kunden das vermitteln? Und wie du sagst, ne, kenne deinen Kunden und schneide den Content auf den Kunden zu. Ne? Deswegen bei jedem Event ist auch nicht gleich Event. Ne? Wenn ich ein Event habe für meine Mitglieder, Vertreter, dann geht es hier nicht um Sales. Ne? Wenn ich aber wirklich eine Trade-Show habe, habe ich dann nochmal wieder andere Anforderungen. Ich habe das jetzt schon, keine Ahnung, ich bete das ja irgendwie aller Regelmäßigkeit runter. Es kommt halt darauf an, dass der Besucher ein gutes Erlebnis hat. Und ich glaube, dass wir auch von der Demografie und auch von der Persönlichkeitstypen, die auf so einem Event sind, auf einmal ganz andere Konstellationen haben, als es ursprünglich der Fall war. Und deswegen, also ich bin da der festen Überzeugung, dass das noch viel größer wird, auch post-Corona. Ja.
Das beste Beispiel für die Veränderung der Sehgewohnheiten ist, wenn du dir mal YouTube oder andere Plattformen anguckst, dass du Doku-Formate, jetzt, das hat sich verändert, wenn du dir Dokus früher angeguckt hast, die bei ARD, ZDF liefen im Abendprogramm, das waren große, aufgeblasene, mit Budget ausgestattete Filme quasi, nachgestellten Szenen, 90 Minuten zum Teil lang und so weiter. Und heutzutage sind Dokus in der Regel 20 bis maximal 30 Minuten lang. Es gibt eine Person, die dich durchführt. Du hast ein Gesicht, mit dem du dich identifizierst und die dich mitnimmt auf die Reise. Mhm. Und wenn du dir mal anguckst, weil ich mich ein bisschen mehr beschäftigt habe, so Y-Kollektiv und Steuerung F, die auf den ersten Blick dieselben Dokus sind, haben aber andere ganz andere Konzepte. So Steuerung F nimmt dich bei diesem ganzen Rechercheprozess mit. Die fangen viel früher an. Y-Kollektiv hat halt jemanden, einen Protagonisten oder eine Protagonistin, die dich durchführt durch die ganzen Sachen. Und ich finde das total spannend, dass wir auch in diesem... Die Versuche jetzt auch mit dieser Doku für den Schiffsausrüster haben halt gezeigt, das kommt extrem gut an. Also die Leute, auch im geschäftlichen Kontext, mögen die diese, nimm mich mit, zeig mir deinen Tag, genau. Zeig mir, wie du es machst, zeig mir, was du tust, und da partizipieren die Leute. Und das ist halt spannend und das ist für jede Zielgruppe. Also egal, ob du jetzt irgendwie Schiffe baust oder
ja. Es ist halt am Ende immer Business to people. Ja? Es sind Menschen, genau. Die Entscheidung treffen. Es sind keine Firmen, die Entscheidung treffen, sondern es sind Menschen in diesen Firmen, die Entscheidung treffen.
Was aber nicht funktioniert und was auch die großen Brands, also die wirklich großen Brands, die Leute wie mich als Einzelkämpfer oder kleine Produktionsfirma nicht heiern, wie Nike und sowas, auch die machen keine Imagefilme mehr. Ich glaube, der Imagefilm ist tot. Also das ist ein Film, da packst du extrem viel Aufwand rein, da kannst du ein großes Product Value abbrennen. Für die gleiche Kohle macht dir eine andere Firma ein Jahr lang Content, ja, der irgendwie viel nahbarer ist. Und selbst ja irgendwie Nike, weil ich gestern hängen geblieben bin, Casey Neistat, der auf YouTube da sehr erfolgreich war oder ist, keine Ahnung.
Ist,
aber der hat mal für Nike Armbänder hier, diese Just Move oder sowas, oder Just Go, hat er eine 10 Länder in 10 Tagen. Oder nee, so viele Länder wie möglich in 10 Tagen. Ja, und er sagte so, hey, Nike hat mich gefragt, ob ich ein Video dafür mache. Also haben wir all deren Geld genommen und haben uns gesagt, wir geben das jetzt aus, reisen in so viele Länder wie möglich. Und hat einen großartigen Film gemacht und das bleibt halt hängen. Und das ist Werbung, da hast du Emotionen bei, du sagst, ach, das will ich auch mal machen. Und das aber verknüpfst du unterbewusst mit der Marke. Und das haben die, gerade Nike und Red Bull, haben das ganz früh verstanden. Und der Film, wo sich der Geschäftsführer vorstellt und sagt, hallo, mein Name ist und ich bin seit 25 Jahren hier in der Firma und wir sind Marktführer, interessiert keine Sau mehr.
Ja. Vor allen Dingen, jeder ist immer Marktführer. Ich habe das schon, wo ich damals angefangen habe. Ich hab mich bei Firmen beworben. Und egal bei welcher Firmenwebseite, überall, wir sind Marktführer. Bei welcher Markt?
So. Naja, und das Geilste ist halt, wenn du dir die Machart anguckst, die sind auch alle gleich gemacht. Es gibt immer diesen Drohnenshot, das Bild ist immer leicht überbelichtet, damit es klinisch steril und positiv aussieht, ja. Und die Leute, die da sitzen immer in unglaublich durchgestylten Konferenzräumen. Aber die Wahrheit ist, und das sieht man bei diesem Social Recruiting, ich mache das mit Jan Randy, also schöne Grüße an dieser Stelle, kann man mal vorbeigucken, wenn man Mitarbeiter sucht. Aber mit dem mache ich das halt zusammen. Aber da fährst du in Osten, ja, in einen Ort, den ich noch nie gehört habe, irgendwo in der Nähe von Leipzig, bist in so einem alten DDR-Verwaltungsgebäude drin, kommst da rein und denkst dir, what the actual fuck? Und jetzt kommst, die lieben ihren Job, die lieben ihre Firma und die lieben ihren Chef. Weil der sagt, hey, der hat uns damals vor der Insolvenz gerettet, der hat uns durchgezogen, für den Typen gehen wir durch die Hölle. Ja. Und der sagt, jo, Maler gibt's dieses Jahr nicht, aber ich denke mir was anderes für euch aus. So, der fährt jedes Jahr mit seiner kompletten Belegschaft völlig frei und subventioniert ins Ausland und macht Urlaub mit denen, weil er sagt, hey, das ist meine erweiterte Familie und ich erwarte viel von denen, wir sitzen ja im selben Boot. Und das ist völlig krass, also was du da für Geschichten erlebst. Und jetzt kommt's, wenn du das jetzt wie so ein Imagefilm erzählst, interessiert es wieder keine Sau. Wenn du aber wirklich zeigst, ja, ist ein altes DDR-Gebäude, aber die lieben das.
Dann
fängst du da an. Und es hat unglaublich gut funktioniert tatsächlich.
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja, ich sag das immer, auch bei der Webseite, meine Mitarbeiter mittlerweile sind, glaube ich, schon echt genervt, weil ich immer sage, wo sind die Gesichter? So, wenn ich die Webseite aufmache, möchte ich Gesichter sehen. So, Menschen. Ich habe heute eine geile Werbung.
Mir Menschen.
Ich habe heute eine geile Werbung gesehen. Ich kann das, glaube ich, aber nur als Background hier einfügen, oder?
Nee, du kannst es auch als Overlay, aber du musst es kurz hochladen, als PNG-Datei.
Schauen wir mal. Das ist eine JPEG.
Das müsste relativ schnell. Ich tanze einfach in der Zeit.
Okay. Die Werbung, das ist ein bisschen ungünstig jetzt, wie ich es dargestellt habe, aber ich fand die so genial. Ist jetzt, ich weiß nicht, ob ich das hier ausgrauen müsste, aber das einfach, this is an ad for man und du siehst Lippenstift. Damit hatten die mich schon. Und ich hab da reingezoomt, um mir anzugucken, was wollen die eigentlich von mir? So, und es geht hier eigentlich nur darum, dass Frauen in Führungspositionen irgendwie nachweislich mehr Umsatz besorgen. Und ich fand das großartig. Geile Werbung.
Also spiel damit, ich habe mir zum Beispiel, ich habe ja mein Hobby ist ja irgendwie selbst T-Shirts designen und so. Und ich habe dann irgendwie ein T-Shirt gedruckt, da steht groß Fuck drauf. Und darunter steht halt irgendwie fulminant, unglaublich, charmant und komisch. Und charmant noch mit einem Rechtschreibfehler. Ich würde jetzt sagen, den habe ich absichtlich eingebaut, aber das ist nicht der Fall, der kam so. Aber das Erste, du siehst dann, wie die Leute sich in erster Linie über dieses Fuck ärgern und dann darunter lesen und plötzlich anfangen zu grinsen. Und ich dann immer frage, na, hast du den Rechtschreibfehler bedeckt? Oder so. Und das ist halt, mach Dinge, die entweder ehrlich und echt oder mach's auf den zweiten Blick komisch, ne? Sodass du einmal irgendwie so das Narrativ herausforderst.
Ja, und ich muss sagen, die Werbung, das war auf LinkedIn heute. Ich bin durch LinkedIn gescrollt und durch all diesen Bullshit bin ich da hängen geblieben. Einfach weil, erstmal klar, diese knallige Farbe und dann steht da eine Werbung für Männer. Hä? Lippenstift? Und ich hasse Lippenstift, muss man so sagen. Das habe ich dann das extra gekannt.
Ja, und vor allen Dingen, ich würde jetzt auch sagen, deine Frau ist nicht unbedingt Zielgruppe für Lippenstift.
Nee, absolut.
Wie ich sie einschätze.
Also da, deswegen nicht. Es sollte tatsächlich dann die Aufmachung und dann auch dieser kurze, prägnante Satz, hey, das ist eine Werbung für Männer. Und ich so, hä? Genau, das ist super cool. Ich habe, was ist das für ein, also anders gefragt, ist es ein Nachteil für Firmen heute, dass Content so einen hohen Stellenwert gewinnt? Und was heißt das für Firmen? Was heißt das für den Chemiekonzern, den Schiffsbauer, den Softwareanbieter, den keine Ahnung was? Was heißt das vielleicht auch für den Bäcker von nebenan?
Das heißt, dass der Bäcker von nebenan deutlich gefährlicher geworden ist für den Chemiekonzern. Weil Content in Originalität kann theoretisch jeder machen und nicht jeder braucht irgendwie Leute wie uns dafür, sondern theoretisch im Bäcker reicht halt auch, wenn deine Community die Leute ist, die einen Kilometer um dich rum wohnen, dann reicht auch dein Handy, dann reicht auch irgendwie Content, kann dann auch eine Nachbarschaftsaktion sein oder in Social Media, in so einer Facebook-Gruppe. Wie gesagt, Content macht Chancengleichheit. Ja, früher haben Werbebudgets gewonnen. Früher konnte ich halt hingehen und sagen als Coca-Cola, deine Brause ist mir scheißegal. Hier, 50 Millionen. Bam, tot. Ja? So, ja. Und, heute kannst du halt mit geilem Content, Fritz Kohler macht's vor, mit geilem Content irgendwie guerillamäßig nach vorne und gegen die ganz Großen stinken. Und ich glaube, Content ist eine Chancengleichheit und auch eine Riesengelegenheit, nach vorne zu gehen, auch als kleines Unternehmen.
Weil ob etwas viral geht, kannst du halt nicht mehr beeinflussen. Coca-Cola kann halt mit noch so vielen Millionen da reingehen. Wenn das Ding viral ist, ist es viral. Die Mensch, der Consumer entscheidet am Ende. Ne?
Ja, und wenn du dir anguckst, die Dinger, die viral gehen, sind entweder besonders süß, besonders komisch oder besonders traurig, aber immer besonders emotional.
Ja, ja.
Ich habe noch nie ein Video gesehen, was viral gegangen ist, wo du sagst, hallo, mein Name ist Frank und ich bin seit 25 Jahren Marktführer in diesem Segment.
Ich kenne es nicht. Hat wahrscheinlich nicht mal jemand nach den ersten 3 Sekunden das Video weitergeschaut.
Ja, wenn ich durch mein Instagram-Feed scroll, habe ich den Hashtag Travel abonniert. Hashtag Travel ist jedes zweite Bild eine halbnackte Frau, die ihr Gesäß in die Kamera hält, vor einer malerischen Kulisse. Ja. Und wenn du dann weiter scrollst, gibt es The Dodo. Und The Dodo sind unglaublich schlecht produzierte Videos mit dem Handy, aber die retten Tiere. Ja, da sind Privatleute, die ihr Handy nehmen und so einen verwitterten Hund retten. Und dann wirst du das halt so, ja, wir haben ihn aufgenommen, wir haben ihn gefüttert. Ist immer dieselbe Geschichte, ist immer ein Happy End und ich sitze immer auf Klo und denke mir, oh, ist das süß. So. Und das sind halt so Sachen, ich glaube, Emotionalität ist wichtig. Und das, was man an Content als ersten Schritt machen muss, ist halt, für wen mache ich den Bums eigentlich und wie kriege ich die? Also was toucht die? Sind es Leute, die sich für Schiffe begeistern? Also sind es Leute, die sich für eine Sache begeistern? Das ist völlig okay. Aber dann erzähl diese Sache halt so, dass die Leute denken, ja Mann, ja, so, das stimmt. Und ja, du findest immer die Leute. Also wenn es deine Zielgruppe ist und das sind Ingenieure für Quantenmechanik und mit denen nerdest du halt hart ab, dann interessiert das die 60 Leute, aber es sind die richtigen 60 Leute. Und dann hast
Naja.
du schon, ne?
Genau, und dann die Möglichkeit, einfach auch schon mit dem Content, den man produziert, die richtigen Leute anzusprechen, weil die falschen bleiben gar nicht erst drauf. So.
Genau.
Und das ist da klar, wenn du dann sagst, okay, ich habe vielleicht absolut weniger davon. Also ich habe vielleicht eine niedrigere Zahl, aber wenn die Qualität, das ist wie mit Elektromotoren, ja. Wir haben deutlich weniger Energie in so einer Batterie drinne, aber dieser Motor ist halt zu so 95% effektiv. Und deswegen schaffen wir mit weniger Energie mehr Meter. Und während der Verbrenner irgendwie nur zu 36% oder was effektiv ist, dafür kannst du den einfacher nachtanken. Aber am Ende kommen die mittlerweile fast mit den ganzen neuen Modellen fast auf die gleiche Reichweite, obwohl du bedeutend weniger Energiedichte hast in so einer Batterie. Und ähnlich ist es
Naja, und
mit der Qualität deiner Verkaufskontakte oder Verkaufsinteressenten auch, wenn du deinen Content dafür nutzt, halt diese zu generieren.
fairerweise, ne? Also ich weiß, dass das eine undankbare Situation ist. Wenn es jetzt als Markt, also die meisten meiner Kunden, das sind ja Firmen, die schon tatsächlich eine gewisse Größe haben und jetzt in dem Fall von dem Schiffsausrüster auch ein internationaler Konzern, aber ich will nicht unprofessionell, aber stiefmütterlich diese Marketingabteilung behandelt haben. So, weil sie das eben nicht brauchten, weil sie eben nie Marketing brauchten. Du hast drei Messen im Jahr gehabt oder alle 2 Jahre so eine Leitmesse und ansonsten hast du hier ein bisschen und da ein bisschen. Und jetzt, durch diese neue Situation, kommen die meisten Firmen einfach in Zugzwang, sich mal wirklich mit Marketing und ihrer Zielgruppe zu beschäftigen. Und das ist eine undankbare Aufgabe. Und Fortschritt ist nichts Positives, zwangsweise. Ja, also es ist nicht so, dass Fortschritt immer positiv ist, aber Fortschritt ist was, was du annehmen musst als Unternehmen, weil, wie hieß der Spruch, entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit.
Ja.
Und das ist so, und das, ich meine, wir reden hier jetzt nicht vom hohen Ross runter, das betrifft uns jeden Tag. Also
Absolut,
ne,
ja.
mich betrifft das jeden Tag, dich erst recht in der neuen Sparte und uns damals, wie wir das Ding aus der Traufe gehoben haben. Wie
Ja.
viele hunderte Stunden haben wir in die Konzeptionierung gesteckt, alles wieder über Bord geworfen? Ich glaube, es hätte ja nicht heulen können, weil wir irgendwie gefühlt 5 Schritte vor und 10 zurückgemacht haben und du fühlst dich, als wärst du richtig produktiv gewesen und hast eigentlich nichts geschafft. So. Also, das.
Bei mir ist es halt so, dass wenn ich die Plattform verkaufe, muss die ja mit Content gefüllt werden. Das heißt, ich habe in jedem Verkaufsgespräch auch die Herausforderung, den Leuten genau das, was wir heute besprochen haben, einfach nahe zu bringen. Zu sagen, hey, Content ist wichtig und Content geht auch nicht mehr weg. Und ja, das betrifft jetzt hier die Marketingabteilung. Es reicht nicht mehr, dass du mit deiner Folie dich dahin stellst, sondern wir müssen hier wirklich uns Gedanken machen, wie kommunizieren wir nach außen. Ich habe das ja mit Paulina, die wir eingangs mal erwähnt hatten. Sie ist ja voll und ganz nur zuständig für Kommunikation und sich Gedanken zu machen, wie kommunizieren wir nach außen. Und sowas und so jemanden zu haben, ist unglaublich wichtig und notwendig, weil ne, und so, sobald wir die Zeit und Möglichkeit haben, werde ich das auch noch ausbauen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe dann lieber einen Entwickler weniger und schaffe vielleicht ein Feature weniger im Quartal. Dafür habe ich saubere Sales-Zahlen, weil ich mich sauber präsentiert habe.
Ja,
Das sind
definitiv.
so, also auch hier im Startup da draußen, ne? Ich habe heute erst noch mit einem Podcast-Gast für den Mai gesprochen und der hatte mir erzählt, dass sie jetzt ein neues Startup gründen. Und da werden wir auch dann, ich glaube, am 21. Mai ist der Podcast, nochmal genauer drauf eingehen. Aber was hat er gemacht? Und das nicht nur er, auch viele andere Startup-Gründer, mit denen ich gesprochen habe. In erster Linie sagte er, hey, ja, Prototypen, wir haben so einen Klick-Dummy und damit gehen wir jetzt erstmal in Sales und Marketing und so. Und dann bauen wir das Produkt, wenn es soweit ist und wenn es gebraucht wird. Ich als jetzt Entwickler, auch mit diesem Ingenieurswesen eher, der sehr viel Produktfokus hat, denkt mir, für mich war das mal sehr weit weg und so fremd, einfach zu sagen, hey, ich baue jetzt einen One-Pager, der irgendwie schön aussieht, baue ein Pitch-Deck und damit gehen wir dann raus und danach bauen wir das Produkt. Und auch das Budget vom Accelerator, was wir ja sehr viel in Produktentwicklung gesteckt haben, ich nochmal an der gleichen Stelle, ich würde es nicht nochmal so machen. Ich hätte die ersten 20.000 irgendwie genommen und hätte Werbung gemacht. Dann hätte ich ein weiteres Geld reingeholt und dann hätte ich entwickelt. So. Oder eben dann nicht. Wenn es 20.000 und nichts reingekommen wäre, dann hätte ich sagen
Ja,
müssen, okay.
also ich muss mal ganz ehrlich auch sagen, also ich bin ja jetzt quasi mehr oder weniger seit August irgendwie wieder allein unterwegs quasi. Noch im Vergleich mit DeepBase, aber im August habe ich den ersten Job angenommen als aus meiner Agentur raus. Und wenn man nicht da will, ich fange jetzt an mit Werbung. Jetzt. Weil bisher ging das so Mund-zu-Mund-Propaganda, aber letzten Endes irgendwie, du sollst den Scheißboden bohren, wenn du noch nicht durstig bist. Das heißt, ich fange jetzt an mit Werbung und kümmere mich jetzt um meinen eigenen Content. Und auch da wieder, wo du stehst und sagst, was interessiert meine Zielgruppe eigentlich? Also abseits von, hey, guck mal, das können wir machen, so kann das aussehen. Ja? Und dann war ich plötzlich in der gleichen Situation und habe gesagt, okay, weißt du was, was meine Zielgruppe interessiert? Entweder haben die den Bedarf und dann finden die das und dann passt das schon. Aber was kann ich denen erzählen? Ich kann jetzt Livestreams über Videoschnitt machen, das interessiert keine Sau, weil das voll an der Zielgruppe vorbeigeht. Da habe ich Bock drauf. Ja. Also habe ich jetzt halt tatsächlich gesagt, ich mache diesen blöden Videokurs für die Leute, die mich nicht buchen wollen. Also für die Leute, die sagen, ich kann nicht, weil ich habe nicht genug Geld oder ich will nicht, weil ich will das selber aufbauen. Denen kann ich das mitgeben. Und wenn die irgendwann an diese magische Grenze stoßen, wo sie sagen, okay, jetzt will ich mehr, aber wie? Ja. Dann passt das so. Und das ist halt echt viel Arbeit, ne? Also ich mache gerade, genau wie du auch, Nachtschichten und Wochenenden, damit ich diesen Kurs durch die Tür kriege, der völlig for free ist, davon habe ich erstmal gar nichts.
Ja, dadurch, dass halt die Frage ist, wie es Content, eigentlich war heute der Plan, René ist irgendwie mit eingesprungen heute, aber eigentlich wollte der Plan, Podcast-Folge nicht zu machen, dafür einen Stream zu machen und einfach mal live so ein Event zu bauen. Und ich werde auf jeden Fall auch in den nächsten Monat vielleicht sogar schon, wenn das neue Setup steht, dann auch mal ein paar Videos produzieren. Einfach um den Leuten genau das nachzudenken, die Erkenntnisse auch nahe zu bringen, die ich jetzt unter anderem auch jüngst jetzt diese Woche, letzte Woche hatte, die da heißt, hey Digga, du hast eine neue Waffe, ja, du hast ein neues Werkzeug, was du nutzen kannst und wo du direkt mit deinen Kunden sprechen kannst. Und das müssen noch nicht mal Neukunden sein. Okay, was ist denn mit deinem Bestandskunden? Du hast 200 Kunden, ich habe die meisten Firmen, wo ich gearbeitet habe, jetzt Angestellte, die haben alle immer so um die 200 Kunden gehabt. Wann hast du das letzte Mal mit denen angesprochen? So, und wann haben die das letzte Mal eigentlich ein Update gekauft bei dir oder so? Ne? Also ich komme aus dem Softwarebereich und also Geschichten. Und deswegen ist es, glaube ich, ein Instrument, was unglaublich, also was deutlich mehr aufs Enablement einzahlt, als ich eigentlich ursprünglich dachte. Also ich hätte es nie gedacht, aber groß, vor allen Dingen, wenn du größer aufziehen willst, ist das eine riesige finanzielle Last und Hürde, die du upfront machen musst. Und bei uns, ey, zahlst du im schlimmsten Fall pro Aussteller. Ja? So. Und wenn du im Aussteller Geld verdient hast, dann bezahlst du. So. Und wenn das Geschäftsmodell ist. Ne? Wenn nicht, dann musst du es halt das Marketingbudget irgendwie mit einplanen, das heißt dann den Basispreis. Aber das sind so Dinge, hier haben wir jetzt ja mit jetzt mittlerweile 13 Monaten, glaube ich, ne, oder 14 fast, sehr mühsam erarbeitet. Es kommt aber immer wieder darauf hinaus, Content. Du kannst die beste Plattform der Welt haben, wenn du keinen vernünftigen Content darauf bringst. Dann ist nichts. Ich habe übrigens, Zugang zu OpenAI bekommen und das ist einer der fortschrittlichsten KI-Algorithmen, die es aktuell so gibt.
Ja, hast du erzählt.
Und ich hoffe, dass ich im Sommer anfangen kann, unser Content Creation System zu bauen. Ich habe da, Copies schreiben auf Basis dessen, was andere schon mal geschrieben haben. Man lässt sich auch so inspirieren. Warum nicht einfach den Algorithmus sich inspirieren lassen? So ganz grob die Idee.
Ganz ehrlich, das ist auch das, was der Filmerei, also ich geb den Handys noch 5 bis 10 Jahre, dann ist die Software in dem Handy, also das ist platztechnisch ist da irgendwann ein Schluss, aber ist die Software in dem Handy so gut, dass du das auch benutzen kannst? Das ist okay, aber das ist halt genau das, worüber wir gesprochen haben. Fortschritt bleibt nicht stehen. Entweder du in Englisch step up your game, also dass du halt besser wirst und dass du halt noch mehr rausholst, aber wenn du halt sagst, nee, ich mach das jetzt, ich kann das jetzt und das werde ich die nächsten Jahre machen, dann bist du verloren, dann hast du verloren, so. Ja. Und das ist aber so eine grundsätzliche Einstellung, glaube ich, die wir beide ja immer haben.
Ein Stück weit gehst du auch verloren, weil alle anderen machen Content.
Das stimmt,
du machst es nicht. Und dann sieh zu, wie du Aufmerksamkeit bekommst.
Und auch das will ich nochmal sagen, es gibt keinen falschen Content. Du wirst am Anfang immer auf die Schnauze kriegen.
Ja, absolut.
Ja? Ich erinnere mich an einen Coach, Unternehmensberater oder so. Der hat am Anfang Videos gemacht, die waren wirklich scheiße. Also inhaltlich habe ich mir die nicht hart gegeben, aber der hatte immer so viel Platz überm Kopf irgendwie, saß unten rechts in der Ecke und so weiter und so fort. Also ganz fürchterlich. Ton war kacke. Mittlerweile macht er richtig guten Content. Mittlerweile gucke ich mir den auch gerne an. Und was ich spannend fand in meiner Entwicklung, das hat sich komplett gedreht. Von, oh Gott, ich kann den Typen nicht mehr sehen, zu, eigentlich ist das ganz cool, was er da erzählt. Und das ist spannend. Das heißt auch Persistenz. Ja? Und das ist halt, wenn du einen Oscar-reifen Film machst, egal, Ja. Wenn den keiner sieht in unserer Aufmerksamkeitsökonomie, dann war's das, ja. So, also wer hat zum Beispiel hier Seaspiracy gesehen auf Netflix, ja? So eine Doku, heiß gehandelt, toller Film. Kriegt aber nicht die Aufmerksamkeit, die er eigentlich verdient hätte. Das ist ein richtig guter Film, so auch richtig gut gemacht, so. Aber letzten Endes ist es halt schwierig, so. Und das sind so die Themen, ein Video im Feed oder ein gutes Bild, ein guter Beitrag ist nichts. Ja. Aber ein halbes Jahr, ich sag mal, ist gute Beiträge.
Greg hat auch gesagt, das ist immer so gut. It's like a brick in the ocean.
Ja, genau, richtig, exakt. Ja. So. Und Ranker Dawn. Here we go. Und das ist tatsächlich, also das Prinzip muss man einfach verstanden haben. Es bringt nichts, für zigtausende von Euro irgendwie einen guten Film zu machen, sondern dann nimm die zigtausende von Euro, wenn du sie ausgeben möchtest, und mach ein halbes Jahr bis Jahr Content. Weil auch als Marketingabteilung, das merke ich ja jetzt bei dem Schiffsausrüster, ganz ehrlich, die sitzen da und sagt, okay, so René, wir hatten vor einem halben Jahr das Problem, dass wir gar keinen Content hatten. Jetzt haben wir ja das Problem, wie kriegen wir ihn durch die Tür, weil wir so viel Content haben. Und ich arbeite mit denen jetzt irgendwie 4 Monate zusammen. Und das ist halt aber schön, weil dann buchen die erstmal nicht mehr und das ist völlig okay, aber irgendwann ab einem Zeitpunkt kommen die wieder und sagen, hey, wir brauchen Nachschub, wollen wir nicht noch das Spannendes machen? Und was ich bemerkt habe, ist, wenn die diesen Druck von der Brust haben als Marketingabteilung, dass du eben jede Woche für Woche denken musst, sondern dass du jetzt sagst, okay, ich habe das jetzt einmal erschlagen, ich habe ein halbes Jahr erstmal Ruhe, dann fangen sie plötzlich an, die spannenden Sachen rauszuholen. Und dann kommen sie mit, René, wir haben da diesen Motor. Naja. Das ist für uns ein großes Projekt. Können wir da nicht was machen? Oder eigentlich kam HR gerade an und die suchen noch irgendwie. Können wir da was machen? Und dann kommt so ein Unternehmen irgendwie ins Denken und dann fängt es an zu rotieren. Und das ist ganz spannend, weil das bisher immer passiert ist.
Also ich möchte gerne auch noch einen Gedanken hier mit aufteilen. Das ist dann auch schon das Letzte. Wir sind schon bei der Stundenmarke drüber tatsächlich. Und zwar, ich habe gerade darüber nachgedacht, wo du sagtest, wie gibst du den Handys 5 bis 10 Jahre? Ich bin der Meinung, dass wir in 5 bis 10 Jahren die Handys gar nicht mehr so präsent haben, mutmaßlich. Und wenn wir dann genau uns die Sachen auf die Nase setzen, und dann wird es noch viel, viel wichtiger. Yeah. Dann wird es noch viel wichtiger, wenn die Leute, weil die Leute dann nicht mehr aktiv vor diesem Handy sitzen, sondern auf einmal konsumieren sie Content nebenbei. Und um da entsprechend aufmerksam zu sein, um da im Content-Game mitspielen zu können, musst du trainieren. Und das hilft, da kannst du nicht einfach eine Marketingagentur sagen, hey, mach mal hier bitte einen Slogan und gib ihm, sondern da musst du dir als Firma Gedanken machen, wie präsentiere ich mich, was ist mein Konzept und wie mache ich das auf Sicht, ja.
Und ergänzend dazu vielleicht, bleibt ehrlich. Also ich sehe es immer wieder, ich habe ja beide Perspektiven zum Kunden hin, aber auch, ich habe ja viele Leute, die ich filme und Realität und gerade in diesem Coaching-Bereich, Realität und echt, ja, echtes Leben, darum muss ich, gehen sehr weit auseinander manchmal. Und das merken die Kunden. Spätestens, wenn sie mit dir telefonieren und wenn sie mit dir das erste Mal zu tun haben, spätestens dann merken sie das, wenn ihr Content macht und wenn ihr in einer Firma seid, im tiefsten Osten, in einem alten DDR-Gebäude, steht dazu. Own it. Ja, so. Weil es wird die Leute geben, die sagen, ich finde das charmant, die lieben ihren Job, die finde ich geil, so, ich komme auch aus dem Osten, ich finde es gut. So, und dann gehe ich dahin und own it. Also hab keine Angst davor, wer ihr seid, auf welchen Stand die Firma habt, geht da einfach raus. Und auch wenn es mal windig wird, dann schneidet euch halt an und macht weiter. Und ihr werdet sehen, ist bisher immer, ja, das wird immer vorübergehen. Und solange du irgendwie, keine Ahnung, nicht kleine Robbenbabys jagst in der Arktis oder Antarktis, wo gehen die Robben? Überall.
Das ist doch früher wahr.
Wo waren wir Gründer? Nein, also das ist halt tatsächlich, also dann hast du einfach keine Probleme.
Kannst du mit dem Eisbrecher da hochfahren demnächst?
Oh, ich hoffe. Es ist noch so in der fernen Schwebe, ob wir dieses Projekt bekommen. Wenn dem Eigner den Film gefällt, dann hoffe ich, dass ich die Jungfernfahrt mitmachen kann. Das wäre geil.
Cool. Ich danke, das war nochmal ein guter letzter Auszug, finde ich. Authentisch sein. Eine Sache, die mir vielleicht noch auch technisch mitgibt, Social Media belohnt dich dafür, dass du persistent bist. Social Media zeigt dich öfter, wenn du persistent bist.
Und zwar alle Plattformen.
Genau, alle Plattformen. Das Prinzip ist überall gleich. Entsprechend gebt euch da Mühe, durchzuziehen. Und das ist Aufwand, das kostet Geld. Ich gebe gerade mehr Geld für unser Startup aus im Bereich Content und der Pflege davon, als für irgendwas anderes. Und ich werde das auch weiter beibehalten, ehrlich gesagt, weil das macht einfach Sinn und merkt auch Stück für Stück. Das ist, und man braucht ein bisschen Atem auch, ne? Das ist ein Long Game, das ist nichts, wo ich sage, hey, ich fange diese Woche an und nächste Woche habe ich Kunden oder habe ich Mitarbeiter oder was auch immer mein Ziel ist. Sondern das ist ein Ding, das müsst ihr durchziehen. Das muss zum Alltag werden, das muss zu eurem Job werden, euch zu präsentieren. Weil andere tun's. Und wenn ihr auch wahrgenommen werden wollt, müsst ihr genauso wie die das Spiel lernen.
Ist wie Sport. Am Anfang ist das wie Glasessen und eher unangenehm. Und irgendwann bist du drinnen und weißt wieder,
warum
du...
Es ist nur noch Glasessen, aber es wird angenehmer. Ja.
Genau. Ja, here we go.
Cool. Sehr gut. Sehr schön. Ja, René, ich hab gerne noch Content That Sells ist die Adresse, ne?
Contentthatsells.de. Ein Wort, weil ich irgendwie URLs nicht leiden kann und mir immer die komplizierten aussuche. Das ist korrekt.
Ja, nee, das stimmt. Aber das ist so die erste Herausforderung. Ich arbeite nur mit Kunden, die auch meinen Namen schreiben können.
Ja, fair.
So ist es auch nicht richtig.
Ja, genau. Ja,
so Doppel-T, das war es. Ich buchstabiere das normalerweise für den Podcast, aber okay, komm. Es ist C-O-N-T-E-N-T. thatsells.de und
wenn du das so machst, klingt das so falsch. Sorry, meine Domain.
Ja. Du kannst ja irgendwie C-O-T-T-E-L-S.
Nee, CTS ist leider schon weg, offensichtlich. So.
Aber ich glaube, jetzt jeder, der den Podcast gehört hat, ist jetzt raus. Das war zu viele Buchstaben in zu wenig Sekunden.
Einfach Content That Sells suchen, dann erscheinen wir da.
Genau, alles zusammengeschrieben, ohne Bindestriche und dann .de. René freut sich sicherlich drüber, von euch zu hören. Ich für meinen Teil danke René, dass er dabei war und möchte ihm dann jetzt auch nochmal Raum geben, kurz nochmal zu sagen, wer ich denn sein muss oder für wen es Sinn macht, dass er zu dir kommt und wem du da helfen kannst. Und dann direkt und diesmal.
Das ist jetzt der Pitch-Teil. Ich bin gar nicht vorbereitet. Okay, ja, warte.
Nee, sag einfach, wer ist denn dein Kunde, René?
Das ist der klassische Hidden Champion im Mittelstand. Also tatsächlich, ist der klassische Hidden Champion im Mittelstand, der offensichtlich von seinem Thema denkt, dass das nicht sexy und nicht interessant ist und aber sich dem Thema bewusst ist, dass man Content und Videos machen muss. So war das bisher immer. Mhm. Und
sehr schön.
Dann komm gerne zu mir. Also letzten Endes ist der Claim tatsächlich, wir machen einen halben Tag Workshop, gucken, ob es passt und in welche Richtung das Ganze gehen kann. Dann gibt es einen Drehtag und dann hast du im Standard in der Regel irgendwas so ein halbes Jahr bis Jahr Content, je nachdem, wie viel du machst und eine Ahnung auch, wie du es machst. Und von da aus kann man weiter aufbauen oder ihr kommt halt nach einem halben Jahr ja wieder und sagt, das hat funktioniert, lass noch mehr machen. So, das ist cool.
Sehr schön. Cool. René, ich danke dir vielmals, dass du dabei warst. Danke vielmals auch für die offenen Worte am Anfang. Auch in der Mitte und am Ende, aber...
vor allen Dingen am Anfang.
Wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Und wir werden dich bestimmt noch des Öfteren unter dem Podcast haben.
Das glaube ich auch.
Und ich wünsche euch... ihr da draußen auch einen schönen, schönen Abend und ein wunderschönes Wochenende. Morgens, glaube ich, Feiertag, ne?
Was war Feiertag? Das war die Geschäfte zu haben,
oder? Ja, genau. Der Tag, wo ich keine Kunden anrufen. Ja.
Crazy. Ja, morgens Feiertag. Habe ich Miete schon überwiesen.
Genau. Entsprechend würde ich sagen, René, dann hau gerne nochmal raus deine berühmten letzten Worte zum Abschied.
Macht Content und seid authentisch und ehrlich. Also mehr müsst ihr nicht machen. Ihr müsst nichts anderes können als authentisch und ehrlich.
Sehr schön. Dem kann ich mich nur anschließen. Damit verabschiede ich euch in euer wohlverdientes Wochenende. Und nächste Woche hören wir uns mit jemandem, der 24 ist und 9 Unternehmen hat. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Und so habe ich auch geguckt.
Alter Schwede. Oh ja. Gott,
ich bin selber gespannt. Ich kenne nicht die ganze Story. Ich werde sie mir nächste Woche anhören und damit verabschiede ich mich und freue mich, euch nächste Woche wiederzusehen. Ciao, ciao. Ich bin
alt geworden. Ciao. Sind wir noch live und so?
Ja, so, da, jetzt.